Alex, Daniel gesehen? Geht los! Tagträume groß! Wo sind die?
Hello und herzliches Welcome an alle Leute da draußen zu Tagträume groß. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast.
Ganz besonders.
Und das erste Mal wieder hier über Internet. Chris, moin. Alles fresh?
Moin. Ja, aber hallo, auf jeden Fall. Schön dabei zu
Voll
sein.
Geil. Mega. Chris Falk ist ein Produzent. Man soll es nicht glauben, aber dieser Herr verdient tatsächlich Geld mit seiner Mucke. Und mit der Mucke anderer Leute ja auch irgendwie. Ey Chris, wie wird man eigentlich so ein krasser Produzent wie du?
Alter, das ist eine Frage, die man nicht in einem Satz beantworten kann, weil, wie wir wahrscheinlich alle wissen, kann man das nicht einfach jetzt irgendwie studieren oder sowas, sondern du wirst es halt einfach irgendwann. Also ich habe es genau gemacht wie die allermeisten anderen auch. Ich bin als Musiker losgestartet, als Schlagzeuger, habe irgendwie meine Brötchen damit verdient zu trommeln für andere Konzerte, Tourneen und so weiter und so fort. Dann eine eigene Band gehabt, das Glück gehabt, einen Plattenvertrag. Seducer hieß die Band damals. Ach, das ist eine Soul-Band gewesen. Ah. Ja, das ist Soul mit deutschen Texten gewesen. Es war so ein bisschen die Zeit um Joy Denalani rum, kann man vielleicht sagen. Vielleicht ein bisschen davor noch. Und wir waren halt alle krasse Soul-Fans und haben dann eine Band gehabt und waren bei 4Music gewesen dann. Unter Vertrag.
Krass,
Max. Ja, genau. Ja, Max Herre hat uns da hingeholt. Das war... weiß nicht.
Ach Quatsch,
2004. Sind wir noch da? Ich habe hier ein krasses Delay. Ich höre mich immer selber reden. Das ist voll.
Ach, scheiße, warte, ich mache mal hier gerade leiser. Ja, wir sind das erste Mal hier über des Internets unterwegs und das ist immer ein bisschen problematisch tatsächlich.
Ja.
Mit unserer leidenhaften Art hier irgendwie Dinge aufzuzeichnen. Ey, ohne Scheiß. Vielleicht noch kurz als Info für die Leute, die zuhören. Du bist ja jetzt quasi der Drummer der Band Großstadtgeflüster, die man ja auf jeden Fall kennt, wenn man gute Musik mag. Aber ich wusste überhaupt nicht, dass du vorher schon mit einer Band irgendwie einen Labelvertrag hast und tatsächlich mit einem meiner großen Rap-Heroes, Max Herre, irgendwie down warst. Das ist mega krass.
Ja.
Wie ist das denn zustande
gekommen? Was sagst du?
Wie ist das denn überhaupt zustande gekommen mit Max Herre und alles?
Das ist die Sängerin, die damals bei uns da in der Band gesungen hat, die Selina Bostic, mit der ich dann auch später nochmal eine Platte als Produzent dann gemacht habe, viele Jahre da drauf. Die hat bei ihm damals in der Band gesungen und die kannten sich irgendwie und beziehungsweise ja, wir hatten halt einfach alle das große Glück, uns dann irgendwie kennenzulernen irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das im Detail überhaupt dazu gekommen ist. Ey, gute Frage. Max ist ja nach Berlin gezogen damals mit Joy und wohnte mehr oder weniger auch in der gleichen Straße wie ich.
Unterwegs?
Ja, genau. Das ist ja tatsächlich, also ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber das ist ja damals zu der Zeit, wo der Song entstanden ist, irgendwie sind die ja auch irgendwie anscheinend zusammengekommen. Aber da will ich keinen Quatsch erzählen. Und
wusstest du,
ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja.
Leg dein Ohr auf die Schienen der Geschichte, heißt er, glaube ich.
Ja.
Das ist so ein krasser Song. Ist einer meiner Favorites überhaupt.
Ja, die ganze Zeit damals, die war großartig. Also bis heute finde ich, dass das wirklich die Sachen, die Freundeskreis damals gemacht haben, es war einfach toll. Es hat riesen Spaß gemacht. Und wir waren selber halt harte Roots-Fans zum Beispiel und Erykah Badu und D'Angelo und wie sie damals alle hießen. Und Max halt, soweit ich das irgendwie einschätzen kann, irgendwie auch. Und so kam das da irgendwie dann zustande. Und dann war es halt damals schon so, dass wir halt immer selber irgendwie natürlich eine Idee hatten, wie das irgendwie klingen sollte. Und wird dann über die Jahre natürlich nicht weniger.
Lass mal einen Schritt vorher anfangen, weil für mich immer voll spannend, wie man überhaupt da erstmal hinkommt. Ich meine, eine erste eigene Band und Label-Deal ist ja schon irgendwie so mega, gefühlt mega weit. Aber du hast vorher irgendwie so einfach so Mucke gemacht in so Jugendbands und dann irgendwie ein bisschen ernster, oder wie war da der Verlauf?
Ja, ich habe ja relativ früh irgendwie angefangen. Ich habe irgendwie mit 7 Klavierunterricht gehabt, weil ich da tatsächlich Lust drauf hatte. Ich weiß bis heute nicht, wie es dazu gekommen ist. Und dann irgendwann mit 13 wollte ich dann viel lieber Schlagzeug spielen und habe das dann halt alles immer machen dürfen. So, da hatte ich coole Eltern gehabt. Und ja, dann Musik war immer ultra wichtig für mich. Ich habe dann früh in Bands einfach gespielt, im Jugendclub, in der Schule. Man lernt halt einfach Leute kennen dann automatisch, ne? Auch an der Musikschule, wo ich Unterricht hatte. Und dann habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, eigentlich will ich das nicht aufgeben, ich will das studieren. Habe das dann irgendwann angefangen zu studieren, auf Lehramt dann noch zum Beispiel. Und ja, irgendwann habe ich mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ey, hier gibt's so eine Funkband in Berlin, das waren alles hier in Berlin stationierte Amis, die irgendwie Musik gemacht haben und damit eben Gigs gespielt und Geld verdient haben. Dann habe ich da eine Audition gekriegt, was super war, habe da vorgespielt, habe den Job gekriegt und habe dann irgendwann, keine Ahnung, war ich vielleicht 20 oder so, ich glaube 20, habe ich dann halt auf einmal da irgendwie in so einem Jazzclub gesessen und eine Funk-Gig gespielt und dann hat mir hinterher jemand Geld dafür in die Hand gedrückt und habe ich gedacht, ey, warte mal kurz, das ist irgendwie cool. Und ja, dann rollte der Stein halt los und dann spielst du einen Gig, dann hört dich jemand, dann sagt er, ah, warte mal kurz, ey, das ist ja ganz cool, willst du nicht bei uns irgendwie, wir brauchen irgendwie einen Sub, willst du bei uns einspringen für eine Show, dann springst du da ein, dann spielst du da und weißt du, dann geht es im besten Fall halt immer so weiter. Dann habe ich gemerkt, okay, dann muss ich auch noch besser werden. Dann habe ich noch mehr geübt. Und so kam es dann, dass man dann irgendwann auf größeren Bühnen stand und mit großen Leuten halt auch gespielt hat zum Teil und dann damit Geld verdient hat. Und dann lernst du irgendwann Leute kennen, mit denen du auf einmal Bock hast, eine Band zu machen. Und genau, mit dieser Band sind wir dann in Hamburg auf dem Popkurs gelandet. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Auf jeden Fall.
Ne?
Ich war ganz
und darüber haben wir den
Masterclass getroffen. Also
ja, genau, das war super. Das war eine Riesenzeit. Da habe ich auch Raffi kennengelernt, ja, der dann später Großstadtgeflüster gegründet hat mit Jen. Und da habe ich dann auch unseren Manager kennengelernt, der dann unsere Band quasi unter seine Fittiche genommen hat, Sören Tempel. Und ja, der hat dann gesagt, ey, pff, komm, wir machen einen Showcase, wir nehmen Demos auf. Weißt du, und dann kam so eins zum anderen und hat es tatsächlich geschafft, Leute dahin zu holen, die dann von Sony und so kamen und von vor und es dann halt irgendwie zum Glück irgendwie cool genug fanden, uns dann einen Deal zu geben.
War das schon mit Großstadtgeflüster dann?
War mit Sedusa damals. Sedusa, genau.
War das für dich das ganze Zeit klar, quasi, dass du dann mit Musik selber dein Geld verdienen willst später? Oder weil du sagst, du hast auch Lehramt studiert, war das für dich auch mal eine Zeit lang eine Option, wirklich dann als Musiklehrer zu arbeiten oder etwas ganz anderes vielleicht? Oder war das irgendwie immer Musik?
Eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, war das immer Musik. Ich habe das Lehramt angefangen zu studieren, weil das halt einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, da lächelte die Sicherheit und die Kohle und ich musste das dann aber aufhören, weil ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich wollte halt Musik machen und es war, glaube ich, schon immer klar. Du hast halt einfach harte Zeiten, wenn du so von der Hand in den Mund lebst irgendwie und so kleine Gigs spielst, selbst mal eine größere Tour und so. Das ist schon auf jeden Fall ein toughes Leben, aber irgendwie, ich hätte nie irgendwas anderes machen können. Das kam mir nicht in den Sinn. Ich habe mich immer lieber dann durchgebissen und Tiefkühlpizza gegessen.
Ihr seid jetzt
mit
Großstadtgeflüster irgendwie an einem Punkt, wo ich mit meiner Band gern hinkommen würde. Und also natürlich
gerade fürs Hurricane bestätigt übrigens.
Ihr seid fürs Hurricane bestätigt und das steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Und für euch ist das schon wahrscheinlich so schon ein Stück weit normal geworden. Unterstelle ich jetzt einfach mal, dass solche Gigs halt am Start sind. Ich weiß, dass ein paar Leute zuhören, die auf jeden Fall eine eigene Band haben und noch vielleicht noch mehr am Anfang sind als wir jetzt gerade, Frau Marvin. Was würdest du einer Band empfehlen? Wie kommen die dahin, dass sie fürs Hurricane gebucht werden? Also so Step by Step sozusagen. In kurz.
In kurz.
So lange wie du willst, aber du musst um 18 Uhr weiter, ey.
Nee, das stimmt schon. Ist schon alles richtig. Also in kurz kann man vielleicht wirklich sagen, dass wichtig ist, einfach einen langen Atem zu haben. Nichts geht schnell da draußen. Und wenn es schnell geht, dann ist es oft gar nicht mal unbedingt der beste Weg. Die, bei denen es ganz, ganz schnell ging, die waren oft sehr schnell auch wieder verglüht. Und eine Sache, die man einfach haben muss, ist langer Atem. Du musst einfach echt durchhalten können. Zum einen. Und zum anderen hilft es einfach ganz doll, wenn man in der Lage ist, sich möglichst nüchtern einzuschätzen und sich selbst eben nicht nur als einen Künstler zu begreifen, der man unbedingt sein sollte, sondern auch als quasi echt einen Geschäftsmann. So. Es ist einfach wichtig zu schnallen, dass das, was man irgendwie da tut, an die Leute nach draußen kommen muss, damit die wieder in der Lage sind, dich gut zu finden und dann dafür in letzter Konsequenz halt auch Geld auszugeben. Und das passiert nicht einfach so von selbst.
Und
war das jetzt kurz? So ganz,
ja, das war mega, mega, mega kurz. Aber so ganz konkret, wenn man jetzt mal von diesem Business, also von dem reinen Business-Part absieht und dass man sich ja irgendwie auch verkaufen muss und dass man sich auch behaupten muss gegen die Leute, die halt auch Musik als, oder mit den Leuten, die Musik auch als Business leben, ohne ja. Musik. Jetzt aber so bandintern, also was würdest du einer Gruppe mit auf den Weg geben, die jetzt gesagt haben oder beschlossen haben, wir machen das, wir machen Musik jetzt zu unserem Leben? Also wie kommen die da durch? Wie schaffen die das? Cool zu bleiben, vor allen Dingen miteinander.
Ja, das ist, also ich habe immer wieder festgestellt, wenn es irgendwie drum geht, mit einer Band durchzukommen, dann ist es einfach super wichtig, dass man einfach echt Familie ist und Freunde ist. So, weißt du? Es gibt so viel echt extrem Belastendes, durch was man da irgendwie durch muss. Sei es im kleinen stinkenden Bus irgendwie 1000 Kilometer weit zu fahren für irgendeinen Butzelgig, für den man kein Geld bekommt. Es ist einfach super wichtig, dass man eine belastbare Beziehung hat. So, dass man sich in die Augen schauen kann, dass man kritikfähig ist, dass man wirklich über Dinge reden kann, in der Lage ist, das eigene Ego irgendwie auch mal zurückzustecken und zu verstehen, worum es eigentlich im Großen und Ganzen geht. Ne? Und dass nicht jeder einfach nur im Sinn hat, dass man irgendwie sein Instrument ganz, ganz laut und ganz weit vorne und dass man selber derjenige sein kann, der die meisten Noten spielt. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass da am Ende was bei rauskommt, was Leute berührt. Und ja, dafür muss man halt echt am selben Strang ziehen. Ich glaube, das ist einfach unfassbar wichtig. Wenn man jetzt ein Solo-Instrumentalist ist und damit Geld verdienen möchte, dann ist es vielleicht nicht wichtig, dass du jetzt irgendwie mit jeder Band, in der du spielst, irgendwie Familie bist. Da ist es halt einfach ultra wichtig, dass du ein umgänglicher Mensch bist, dass du so Gruppendynamiken verstehst und lesen kannst, wo du, in welcher Situation du dich gerade befindest. Und natürlich, was der Song will von dir, ne? Der will nicht immer das fetteste Fill oder ein derbes Solo, sondern der will im Zweifelsfall vielleicht einfach gar nichts, außer dass du weißt, wo die Pocket ist.
Finde ich auf jeden Fall auch einen mega wichtigen Aspekt, dieses Family-Denken. Ich habe häufiger schon mal gehört, dass so bei so alten Bands, die es schon seit 40 Jahren gibt oder so, dass die teilweise so zerstritten sind, dass die so individuell anreisen zu den Gigs, dann irgendwie zusammen auf der Bühne spielen, danach kein Wort miteinander reden, dann jeder fährt wieder so seine Wege. Das finde ich eine ganz furchtbare Vorstellung, so, weil da irgendwie alles verloren gegangen ist, wofür die eigentlich mal standen. So.
Ja, Horror. Das ist echt Horror. Und das klappt natürlich nur bei den Bands, die es halt schon mal geschafft haben und die auf einem bestimmten Status sind, ne? So. Ja, genau. Wenn du es einmal geschafft hast, in den Zenit aufzusteigen und du eine Band mit einem Evergreen bist, die halt immer wieder gebucht wird, dann kannst du dich halt auch zerstritten haben, dann kann sich jeder sein eigenes Auto leisten oder seinen eigenen Helikopter oder was auch immer. Und dann mag das vielleicht noch irgendwie gehen, aber wenn du diese ganzen ersten Jahre zusammen runterrocken musst, um überhaupt dir mal Gehör zu verschaffen, da ist es echt wichtig, dass du einfach eine verschworene Gemeinschaft bist und weißt, wofür du da irgendwie losziehst. So. Sonst gehst du kaputt.
Ey, du hast gerade was mega Krasses gesagt und ich finde, es ist sowieso so Story auch ein bisschen auf My Life so, dieses Ego, dieser Kampf mit dem Ego. Als weiser Mann Was würdest du, also wie macht man das? Weißt du, wenn dein Ego dir im Weg steht und du halt einfach dein Part sozusagen einfach auch vorne sehen möchtest, wie schaffst du das sozusagen zu realisieren, dass das dein Ego ist, was dir im Weg steht?
Ach, da gibt's, glaube ich, verschiedene Rollen in Bands auch. Also, wenn du dir jetzt quasi einfach erstmal nur die Bühne anschaust mit einer klassischen Popband, wo in der Mitte ein Sänger oder eine Sängerin steht und drumherum ist halt eine Band, dann ist es auf der Bühne natürlich total super, wenn der Typ, der da in der Mitte steht, ein Ego hat, was man halt spüren kann, weil das halt faszinierend ist, ne? Weil es die Leute verzaubert, weil ich will da jemanden sehen, der überlebensgroß ist, so auf eine Art. Das gilt vielleicht für den Gitarristen im schlimmsten Fall nicht im selben Maß, beziehungsweise daran sind schon ganz viele Bands und Beziehungen gescheitert, dass halt der Mensch, der in der zweiten Reihe steht, das als einen Nachteil empfindet, in der zweiten Reihe zu stehen und halt übers Biegen und Brechen halt schaffen wollte, genau auf derselben Position zu stehen wie der Sänger. Was halt in Popmusik einfach in den allermeisten Fällen nicht funktioniert und nur dafür sorgt, dass man halt härteste Streite durchleben muss. Und es halt einem nichts bringt, ne? So. Und der Gitarrist hat vielleicht den Song geschrieben, vielleicht sogar den Text, ist vielleicht ein derber Musiker, aber muss halt einfach immer im Windschatten vom Sänger stehen. Das ist manchmal total hart. Aber wenn man das schnallt, dass man da halt hingehört auf diese Position und da halt einfach wirklich die beste Wirkung erzielt irgendwie, dann ist es auf einmal vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Aber das schafft nicht jeder.
Ich finde das, also zum Beispiel, also wenn man mich jetzt fragen würde, was wäre so der krasseste Entwicklungsschritt von uns so, der letzten Jahre, würde ich halt auch echt sagen, dass jeder sein Ego-Thema in irgendeinem bestimmten Bereich gefunden hat, so. Oder dass sich das immer klarer rauskristallisiert. Wenn wir zum Beispiel über das Thema, ich habe jetzt von Yannick einen Podcast empfohlen bekommen mit Maurice von Bilderbuch und ich hätte halt ohne Scheiß dieses Interview 1:1 irgendwie natürlich weniger erfolgreich irgendwie geben können, weil der auch gesagt hat, ey, ich habe keinen Plan von Technik, ich halt mich da raus, es gibt Leute, die verstehen da viel von, was soll ich da mitreden, aber genauso ist mir das voll wichtig, dass alles, was nach draußen kommuniziert wird, immer irgendwie mit durch meinen Filter geht. Und so geht's mir auch. So, ich kann nicht irgendwelche Kommunikation der Message, ohne dass ich dabei war, zulassen. So, weil jetzt da bin ich so richtig Kontrollfreak, ne? Und nichtsdestotrotz ist es mittlerweile so, dass das einfach so akzeptiert ist und dass alle damit cool sind. Und ich aber genauso halt eben einem Ole beim Sound finden oder bei der Verkabelung der Bühne, da habe ich halt gar nichts zu melden. Und das ist voll gut so.
Das ist perfekt. Und wenn ihr das lernt, ja, das ist auch wieder ein Teil Familie irgendwie, ne? Das,
voll.
Wenn ihr einfach quasi, jeder hat so sein Department irgendwie. Und wenn du halt einfach weißt, dass du dem anderen einfach blind vertrauen kannst, ihm selbst vertrauen kannst, dass wenn irgendwann mal was passiert, was irgendwie so ein bisschen, wir wissen nicht genau, dass sie dann vielleicht aber auch trotzdem wieder kommen und nochmal fragen. Ey, wenn ihr euch vertrauen könnt, dann seid ihr einfach, dann kann euch keiner was anhaben. Dann überlebt ihr schlimmste Havarien. Einfach, weil jeder weiß, an welcher Stelle er einfach am besten performt irgendwie und nicht dauernd irgendwie so aus Ego-Gründen dem anderen da noch reinfuscht und nee, ich muss aber hier auch und das ist super wichtig. Und dafür muss man sich halt kennen irgendwie, ne? Dafür muss man auch Bock haben, den anderen kennenzulernen.
Wir haben eben kurz erwähnt, dass ihr fürs Hurricane gebucht werdet, was auf jeden Fall für Fuck Marvin auf jeden Fall ein big Ziel ist, das mal erreichen zu können. Das habt ihr jetzt quasi, ich weiß gar nicht, ob ihr das erste Mal da seid oder schon häufiger da gespielt habt. Aber was gibt's denn für dich als Künstler, der auftritt, noch so für Ziele, wo du sagst, da will ich irgendwie nochmal hin, da will ich mal spielen oder was willst du noch irgendwie erreichen? Was wäre für dich so der nächste große Schritt, wo man nochmal stattfinden möchte?
Wow, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage auf eine Art, obwohl man die vielleicht auch ganz leicht beantworten könnte. Aber ich habe das Gefühl, und es soll jetzt irgendwie nicht großkotzig oder so klingen, aber ich habe so als Schlagzeuger oder als Musiker auf der Bühne, habe ich einfach so viel in den ganzen Jahren schon erlebt. Das sind ja jetzt, es sind echt viele Jahre so. Und ich habe vor viel mehr Menschen gespielt, als ich nur überblicken kann. Natürlich für andere Künstler als jetzt mit der eigenen Band. Aber selbst mit Großstadtgeflüster haben wir auf dem Festival in der Waldbühne schon gespielt irgendwie. Da stehen dann diese 20.000 Menschen vor einem. Das war zum Beispiel ein Riesenziel, mal in der Waldbühne gespielt zu haben, einfach weil es meine Stadt ist und ich da schon so oft als Fan gestanden habe. Ja. Aber an ganz vielen Stellen sind da einfach schon Haken dran, dass ich gar nicht weiß, ob ich da jetzt irgendwie noch so ein Ziel habe, für das ich jetzt so wahnsinnig reinhauen würde. Bei Großstadtgeflüster ist es so, dass mich das einfach alles riesen freut, was da irgendwie passiert. Also mit der eigenen Mucke auf Bühnen zu stehen, wo so viele Menschen stehen, die dann irgendwie die Texte mitsingen, irgendwie, das ist riesig, das ist unbeschreiblich. Alles, was da noch kommt, ist total großartig, aber da gibt's irgendwie nicht jetzt so eine harte Benchmark, von der ich das Gefühl habe, ich muss die jetzt noch knacken, damit ich jetzt irgendwie weiß, dass mein Leben irgendwie Sinn gemacht hat. Ich bin da total erfüllt. Freue mich immer über alles, was noch kommt, so.
Wir sind ja jetzt quasi von deiner Story als Band, Mitglied, Drummer, irgendwie hin zu Großstadtgeflüster und großen Bühnen gekommen. Was mich aber auf jeden Fall mega interessiert, ist halt irgendwie, wie du quasi in diesem Mucke machen dann ja nochmal irgendwie was ganz Spezielles gefunden hast, nämlich das Producen, über das wir uns ja letztendlich auch irgendwie dann gefunden haben. Wieso hast du dich dafür entschieden, da quasi so mega in die Tiefe zu gehen?
Das war Faszination, glaube ich. Kann es gar nicht anders sagen. Ich weiß, ich habe irgendwann, als wir diese Sedusa-Platte damals gemacht haben, Anfang der Nullerjahre, mit unserem damaligen Produzenten irgendwie zusammengesessen. Und ich habe halt einfach immer schon irgendwie ganz klare Ideen in meinem Kopf gehabt, wie Sachen klingen sollen. Nicht, weil ich denke, dass ich weiß, wie alles am besten ist, sondern einfach, ich kann da nichts gegen machen. Es hat sich immer schon irgendwie vor meinem geistigen Ohr sozusagen abgezeichnet. Und bin dann eigentlich dadurch dann vor allen Dingen erstmal auch zum Mischen gekommen. So, weil bei Großstadtgeflüster haben wir dann irgendwie festgestellt, ey, wir machen das lieber alles selber, obwohl wir keine Ahnung hatten am Anfang. Aber irgendwie wussten wir, wie es halt klingen soll. Und dann habe ich halt so lange daran rumgeschraubt, bis es dann so war, wie es in meinem Kopf war. Und dann kam eins zum nächsten. Da habe ich immer gedacht, ja, okay, aber wie ist denn eigentlich die Platte entstanden? Dann habe ich das versucht rauszufinden. Da habe ich überlegt, ah, die Platte ist aber auch voll derbe. Wie ist die denn eigentlich entstanden? Und so ist da quasi so ein Steckenpferd irgendwie von mir draus geworden. Bis hin zum Recorden. Ich recorde ja auch eigentlich immer alles, was ich produziere. Das heißt, ich stehe dann auch im Studio und mache die Drum-Recordings und alles. Schlichtweg, weil ich es einfach unfassbar abfeiere. Etwas, was in meinem Kopf ist, Wirklichkeit werden zu lassen. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung davon. Ich liebe das, dabei zu sein, wenn etwas entsteht, was für die Ewigkeit festgehalten Menschen dazu bringt, etwas zu empfinden, wenn sie es hören. Und das ist wie eine Sucht.
Wenn ich jetzt quasi starte, ich bin vielleicht so Anfang 20 und ich habe jetzt so meine ersten Recordings gemacht oder keine Ahnung, mir Fruity Loops runtergeladen und ich check jetzt gerade irgendwie so YouTube-Tutorials und sowas aus und ich beschließe, ey, ich will krasser Producer werden. Was wären so die Schritte, die ich machen müsste, um dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist?
Reinhauen.
Was heißt reinhauen?
Reinhauen. Naja, reinhauen heißt vor allen Dingen machen und damit rausgehen. Ich glaube, die Kombination ist total wichtig. Es gibt ja heute tausende von Kanälen, über die man in der Lage ist, sich mit anderen auszutauschen oder seine Sachen halt zugänglich zu machen für andere Leute. Und was ich über die Jahre gelernt habe, ist halt, dass es einfach voll wichtig ist, quasi nichts zurückzuhalten, ja, für den heiligen Moment, wo dann auf einmal irgendwie das Sprungbrett irgendwie vor einem auftaucht, sondern vor allen Dingen halt einfach machen, rausgehen, keine Angst haben, die Dinge, die man im Kopf hat, einfach wirklich probieren, Wirklichkeit werden zu lassen und seien die Mittel noch so bescheiden. Man braucht kein riesengroßes Studio mehr heute, um irgendwie Musik zu machen. So, das heißt, machen heißt Musik machen und sie hören lassen und vor allen Dingen mit anderen Menschen in Austausch treten. Bloß nicht zu lange alleine in seinem Kämmerchen da vor sich rumbrödeln, sondern einfach mit anderen Leuten sich austauschen. Das war in Musik schon immer so.
Geil. Mega.
Naja.
Was Produzenten halt für mich irgendwie immer so special macht, ist, dass bis jetzt jeder Produzent, mit dem ich arbeiten durfte, immer so ein Stück weit auch mein Therapeut war.
Ja.
Und volles Rohr. Ich habe, ich glaube, gerade im Studio, ich habe nirgends so krasse Minderwertigkeitskomplexe wie im Studio. Ich habe auf der Bühne keine, aber im Studio heftig. Und das ist für mich so ein Riesenangstthema, weil ich auch irgendwie immer dazu neige, mit den Produzenten zusammen irgendwie Sachen zu, also irgendwelche Toplines zu entwickeln, die ich nicht eigentlich nicht singen kann. Und
ist gut, dass du das jetzt mal sagst.
Ja, auf jeden. Aber ich frage mich, wie man dazu kommt, und das ist auch für mich wieder voll das Ego-Thema, wie man dazu kommt, so geduldig und zurückhaltend zu werden und so einfühlsam, dass man halt ein guter Produzent ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Einfühlsamsein der krasseste Skill von Produzenten ist.
Da gibt's, finde ich, so zwei unterschiedliche Riegen von Produzenten. Das hat sich so im Laufe der Jahre so ein bisschen getrennt. Es gibt so die Typen, die ich in die Rick Rubin-Ecke packe, und es gibt die Typen, die ich so in die Timbaland-Ecke packe. Also das will sagen, es gibt so Typen, die nennt man Produzenten, und die sind Beatbauer, ja? Und die sind in der Lage, wenn du jetzt eine Sängerin hast, dass der einen Beat baut für diese Sängerin, und das ist Perfect Match, und die singt dann da drauf, und dann ist irgendwie alles total geil. Und das sind meistens Menschen, die halt auch einen ziemlich eindeutigen Sound haben. Deswegen meinte ich jetzt gerade Timbaland zum Beispiel. Den würde man wahrscheinlich immer erkennen. Und dann gibt's aber die Typen auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwie so meine Ecke, wie ich wirke. Die sind das, was du gerade gesagt hast, die sind eigentlich viel mehr Therapeuten als alles andere. Und das sind die vielleicht eher mit Bands arbeiten. Das sind irgendwie die vor allen Dingen versuchen, die Vision der Band rauszuschälen und zu erfassen, wer ist eigentlich diese Band und wie müssen die eigentlich klingen und so. Und das sind Typen, die viel weniger jetzt so einen eigenen, ganz unmissverständlichen Sound mitbringen, sondern vor allen Dingen das katalysieren, was die Band ist. So. Und da, auf der Seite ist es total geil, wenn du halt einfach in der Lage bist zu verstehen, wie Menschen ticken und was die für Probleme mit sich rumschleppen. Und da kann es halt schnell mal passieren, dass du sollst eigentlich Vocals aufnehmen, aber brauchst eigentlich die ganze Zeit der Session irgendwie, um über die letzte Trennung zu quatschen oder so. Und aber darüber kommt es dann halt zustande, dass irgendwie, weißt du, in der nächsten Session auf einmal das Ultra-Vocal entsteht und man denkt, alter Schwede, wie hat der Typ das gesungen? Ich meine, du, weißt du noch die letzte Session, die wir gemacht haben, du bist dann in Urlaub gefahren.
Ja.
Ne? Und man hat halt gemerkt so, ey, du hast das ganze Jahr steckte dir einfach so krass in den Knochen. Es gab so viel Dinge und Release und bla und Druck. Und dann bist du in Urlaub gefahren, bist wiedergekommen irgendwie und hast dich vors Mikrofon gestellt. Ey, du warst einfach ein anderer Typ. So.
Ja, das war echt krass.
Und es hat einfach, es hat so gebrannt, als du dann da vor dem Mikrofon gestanden hast. Und ja, genau so. Also ich weiß nicht, vielleicht war bei mir auch schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens halt so dieser ganze Psycho-Apparat irgendwie. So. Also ich habe auch schon Coachings gemacht für Menschen irgendwie, weil ich das irgendwie angeboten hatte. Weiß nicht, da war mal ein Paukist sozusagen, und der wollte bei den Philharmonikern vorspielen und genommen werden, und der hatte halt ultra Prüfungsangst irgendwie gehabt und war bei meinem besten Freund, der auch Coach ist, vor allen Dingen irgendwie als Klient, und der hat mich dann irgendwann mal dazugeholt, weil ich eben aus der Musik komme und diese Vorspielsituation kenne irgendwie, und habe dann da halt quasi so Coachings irgendwie gemacht, und es hat total Spaß gemacht, es war voll großartig zu sehen, wie dieser Typ halt einfach über sich hinaus gewachsen ist und dann einfach beim Vorspiel eben dann gebrannt hat und nicht den Schwanz eingekniffen hat wie sonst. Ja.
Paukist ist übrigens ein sehr schönes Wort.
Ich weiß gerade gar nicht, ob das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
Ich habe das einfach abgespeichert. Ich nenne es jetzt immer so.
Paukist.
Wenn ich über Paukisten rede, was ja quasi täglich vorkommt. Hey Alex, was mir dazu eingefallen ist, weil du das gerade mit dem therapeutischen Aspekt angesprochen hast, ist, dass bei dir ja auch wichtig ist, dass man dieses Family-Denken, was wir jetzt immer wieder angesprochen haben, ja auch auf das Umfeld der Band ausdehnt. Ne? Also, dass auch der Manager ein Freund ist, wenn auch eher so ein bisschen in der Papa-Rolle, der immer so ein bisschen aufpasst, dass man keinen Mist baut, aber trotzdem irgendwie auch in diesem Family-Gefüge ist, weißt du?
Ja.
Das alles ineinander greift und das, ja, also ich glaube, das ist in deinem Fall auf jeden Fall mega wichtig, oder?
Ich glaube, bei mir kommt das auch daher, dass ich so zerrüttete Familienverhältnisse habe, dass ich auch vielleicht verzweifelt versuche, sowas aufzubauen. Jetzt sind wir richtig bei der Küchenpsychologie angekommen. Ja, vielleicht ich habe eine mega Schwester und ich habe eine mega Mutter und das war's und der Rest ist halt Vollkatastrophe. Und aber umso wichtiger ist mir das einfach so. Und ich finde so, man redet ja irgendwie immer so gerne von irgendwie Arbeit, aber es ist ja, ey, wenn ich dir irgendwie einen Text vorlese von mir, dann erzähle ich dir halt alles, was in meinem Herzen passiert. So, das klingt jetzt super cheesy, ist es halt einfach.
Ja, ist aber so, ja klar.
Und dementsprechend könnte ich gar nicht, also ich, Chris, ne, ich könnte gar nicht mit dir arbeiten, wenn da nicht irgendwie Sympathie im gering, also mindestens Sympathie wäre, aber eher sowas wie, ey, ich habe da jemanden, der, wo ich das Gefühl habe, der checkt, wie ich ticke und dem kann ich alles sagen. Ich weiß, dass das den Raum niemals verlässt, so. Und das ist halt voll wichtig. Die Voraussetzung, so, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Man denkt vielleicht so oft, wenn man irgendwie, einfach, der normale Musikhörer ist irgendwie, dass irgendwie diese krassen Ego-Typen, die da vor dem Mikrofon stehen, einfach, weißt du, denen wird dann der goldene Teppich hier irgendwo, der rote Teppich mit dem goldenen Borden ausgerollt. Und dann wird das Studio weiß gestrichen, weil er es nicht anders ertragen kann oder was auch immer irgendwie. Und dann stellt er sich vors Mikrofon und es ist alles voll fett und so. Aber es ist einfach vollkommen normal, dass die Stimme ist einfach quasi das unmittelbarste Instrument, was es auf diesem Planeten irgendwie gibt. Sie kommt halt einfach direkt aus der Seele. Das kann man irgendwie, glaube ich, nicht anders formulieren und es ist auch gar nicht kitschig oder esoterisch oder sowas, sondern jedes Mal, wenn jemand was sagt, das ist so, wie man jemandem in die Augen guckt. Es geht einfach nicht, dass man nicht liest, was in diesem Menschen gerade passiert. Manche können es vielleicht besser, manche irgendwie schlechter, aber ein richtig echtes Pokerface schaffen die allerwenigsten Menschen irgendwie. Und beim Singen, du kannst nicht einfach auf eine Trommel hauen, dann kommt da ein Ton raus, sondern dein Körper muss diesen Ton halt formen. Und so wie du halt gerade drauf bist, wenn du im Studio bist, wenn du irgendwie Angst hast, wenn du gerade irgendwie voll Stress gehabt hast, wenn du ausgepowert bist oder vor Selbstsicherheit nur strotzt, ey, das wird man alles hören, wenn du den Mund aufmachst und singst. Und das ist halt super fragil irgendwie und das ist eigentlich vollkommen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das überhaupt funktionieren könnte, wenn man nicht ein Team ist, wenn Vocals aufgenommen werden, dass man nicht eine Verbundenheit spürt irgendwie und dass man sich nicht vertraut, ja, das ist, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Da würde ich mir wahrscheinlich so hart in die Hosen scheißen. weil das darf man auch nicht vergessen, den Job, den wir machen, der ist zwar einerseits so, dass ich sagen würde, ey, voll geil, seitdem ich das mache, bin ich keinen Tag mehr zur Arbeit gegangen. Aber auf der anderen Seite ist es einfach auch unfassbar aufregend. Ey, jeder Tag ist durchzogen von Erfolgserlebnissen, von Selbstzweifeln, von nicht wissen, ob es klappt oder nicht. Und wenn man eine Session hat und da kommt irgendwie vielleicht irgendein wichtiger Mensch auch noch irgendwie rein, der dann da singen soll. Man hat sich vielleicht vorher irgendwie auch noch gar nicht so richtig getroffen oder warm gemacht. Oder du hast einen riesen Recording, wo irgendwie, keine Ahnung, 40 Spuren aufgenommen werden sollen. Ey, da kann so viel schiefgehen, andauernd. Oder der Sänger hat gerade gesungen und guck dich an und du weißt, ey, das war der Take seines Lebens und irgendwas ist gerade beim Aufnehmen schiefgegangen. Und du musst ihm sagen, ja, sorry, haben wir nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das da draußen vorstellen könnt, aber das ist so aufregend. Man lässt jeden Tag so viel Körner in diesem Job. Da muss man echt hart Bock drauf haben.
So producing-mäßig oder als Produzent, dein krassester Moment im Positiven wie im Negativen. Ich würde gern beide haben.
Boah, im Positiven wie im Negativen. Also tatsächlich ist mir sowas schon mal passiert, dass wir was aufgenommen haben oder gedacht haben, wir haben was aufgenommen und dann gucke ich hinterher nach und denke, scheiße, wir haben es nicht aufgenommen. Ich kann jetzt gerade gar nicht mehr richtig hervorcheckern, welche Session das war. Also es ist der Horror. Horror. Einfach weil man weiß, es gibt nicht Apfel Z. Es ist nicht wiederbringbar, es ist einfach weg und es war der Moment. Und ich glaube, ja, was waren so aufregende Sessions? Ich glaube, all meine ersten größeren Recording-Sessions damals waren unfassbar aufregend, weil einfach dauernd irgendwo eine Lampe rot war oder irgendein Signal nicht gekommen ist und ich einfach keine Ahnung hatte, weil ich das ja auch nie gelernt hatte und dachte so, ja fuck, ey, wie mache ich denn das jetzt? Da steht eine Big Band im Raum. Es war in so einem kleinen Recording-Studio, weißt du, wo so Bands für 150 Euro am Tag recorden konnten. Und da gingen immer mal irgendwelche Kanäle nicht oder die Bands waren auch echt eigentlich nie wirklich gut, die da aufgenommen haben. Und es war ultra schwer, irgendwie das so hinzukriegen, dass in dieser kurzen Zeit es auch irgendwie gut klang. Ja, da hat es hier gerauscht und da hat es geknackt. Und es gab so Momente, wo die Soundkarten sich nicht synchronisiert haben. Und das führt dazu, dass es so digitale Knackser gibt auf den Spuren. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Ist auch vollkommen egal, aber es ist wie so ein Geist, der durchs System schwebt und überall so kleine Knackser hinmacht und du findest es nicht raus, wenn du keine Ahnung hast. Ich bin fast gestorben. Das war ganz schlimm.
Ich hatte mal bei einem Podcast-Recording so das Stromkabel so um ein XLR-Kabel, also um so ein Mikrofonkabel geflochten.
Ja.
Und habe mich total gewundert, weil ich ja wirklich gar keine Ahnung habe, warum das alles irgendwie immer komisch und scheiße klingt und rauscht. Und ja, tatsächlich, bis mir dann jemand erklärt hat, warum.
Alex hat auch schon mal eine ganze Folge Kaugummi gekaut und hat dann jeden Schmatzer einzeln rausgeschnitten.
Tatsächlich.
Ey, ihr wisst schon, wovon ich rede. So. Ich glaube, vielleicht so voll die letzte vor. Wirklich spannende Sache war tatsächlich mit Jennifer Rostock gewesen, weil die sind eine Band, die wie die meisten anderen auch sich für eine Platte normalerweise immer viel Zeit nehmen. Irgendwie nicht selten dauert sowas dann ja auch mal irgendwie 2 Jahre, bis so eine Platte fertig ist, so mit allem drum und dran. Und die hatten sich für die letzte Platte, die sie dann jetzt gemacht hatten, irgendwie entschieden, okay, wir machen das jetzt irgendwie alles anders. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach 14 Tage Zeit. So. Und müssen aber auch immer jeden Tag irgendwie so um 16 Uhr weg zum Proben, weil die halt auch Tourvorbereitungen hatten und ja, Chris, lass das mal machen. Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Dann haben wir hier bei mir im Studio quasi so ein Instrumentenkarussell aufgebaut, sodass halt alles immer verkabelt gewesen ist. Aber weil halt jetzt nicht unbegrenzt Spuren zur Verfügung standen, muss man dann trotzdem immer wieder umstecken zwischen den verschiedenen Instrumenten. Und dann hatte man halt so für die Drumaufnahmen einfach mal eine halbe Stunde Zeit und dann musste halt irgendwie der Song stehen, inklusive Sound finden, recorden, Song lernen, überhaupt erstmal checken, ob das Arrangement dann auch eigentlich wirklich geil ist oder nicht. Und wenn die halbe Stunde rum war, dann war das so, okay, fertig, muss fertig sein. Bis zu dem Moment, dass dann halt irgendwie klar war, okay, ja, jetzt haben wir noch 20 Minuten, dann müssen wir weg, dann machen wir jetzt mal die Vocals.
Jackpot, alles ist abgeschmiert, wie es sich gehört. Die Ängste und Sorgen zu Anfang der Folge waren auf jeden Fall begründet. Ey Chris, du warst gerade bei der Jennifer Rostock-Geschichte und 2 Wochen und super viel Zeitdruck und eigentlich so, wenn ich es richtig verstanden habe, deiner schönsten Producing-Erfahrung, Herausforderung.
Ja, genau. Du hattest ja gefragt, was eigentlich genau so die aufregendsten Momente waren und dadurch, dass es jetzt noch nicht so lange her ist, kann ich mich da noch relativ genau dran erinnern. Genau, es ist halt einfach wahnsinnig wenig Zeit. Ich weiß nicht genau, was ihr jetzt irgendwie gerade alles noch irgendwie aufnehmen konntet, bevor wir rausgekickt wurden. Aber ja, nicht zuletzt, wenn man halt weiß, okay, du hast jetzt 20 Minuten Zeit, um einen Lead-Vocal für einen Song irgendwie aufzunehmen, dann ist man schon auf jeden Fall ganz schön unter Strom irgendwie insgesamt. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine Band mit ganz hervorragenden Musikern. Die sind alle so auf Zack an ihren Instrumenten, dass es dann wiederum auch eigentlich eine Freude war, irgendwie das dann genauso zu machen.
Du hast jetzt gerade hier von Jennifer Rostock gesprochen. Du Großstadtgeflüster an sich, seit euer Projekt sozusagen, was du auch produzierst. Was hast du noch so für Bands oder für Einzelpersonen schon produziert, wo du sagen würdest, das waren irgendwie beeindruckende Persönlichkeiten oder sonst was? Ich glaube, du hast auch, wenn ich richtig informiert bin, auch schon mit Materia zusammengearbeitet. Vielleicht magst du dazu irgendwie einen Satz sagen oder was waren so Leute, wo du im Nachhinein sagst, das war schon cool, mit dem was gemacht zu haben?
Ja, na, Materia zählt da natürlich ganz, ganz klar mit dazu. Also wir bewegen uns im selben Managementkreis irgendwie, das heißt, man kennt sich sowieso und schätzt sich über die Maßen. Und was ganz toll ist, die Jungs, die Materia-Platte eigentlich grundsätzlich ja machen, sind die Crowds. und bestehend aus Dirk Berger und Vincent von Schlippenbach und dem Monk. Und witzigerweise sind das alles Leute, mit denen ich ganz früher mal Musik zusammen gemacht habe. In meiner Live-Band Seducer damals war sowohl Dirk Berger eine Zeit lang mit dabei, als auch Vincent mit dabei, als auch hat der Monk mal einen Gastauftritt irgendwie als Rapper gehabt irgendwie. Und die haben dann irgendwann die Crowds gegründet und sind ja wahnsinnig erfolgreich auch mit den Peter Fox Sachen und so weiter und so fort. Und das war eine Chance, mal wieder irgendwie zusammenzukommen. Und hat großen Spaß gemacht, wobei das natürlich irgendwie auch eine relativ kleine Portion war, die wir da beigesteuert haben. Wir sind ja vor allen Dingen bei Das Geld muss weg irgendwie dabei gewesen. Mit Dirk habe ich dann im Rahmen einer Rockband, wo ich eine Platte gemacht habe, gerade Dangerous, da hat Dirk Berger dann auch nochmal Gitarren zu beigesteuert. Das sind echt großartige Jungs, so ein wahnsinniger Kreativhaufen da. Ich liebe das sehr, was die machen. So. Ja, ansonsten habe ich dann mit der Selina Bostic, die damals bei Seducer eben die Sängerin gewesen ist, dann eine Singer-Songwriter-Platte aufgenommen. Ich glaube 2014 war das. Weiß ich gar nicht mehr genau, doch, ich glaube 2014. Und das war auch eine riesengroße Zeit irgendwie. Das ist auch so eine große Musikerin und Künstlerin, das ist echt ein Riesenspaß gewesen.
Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich solche Geschichten höre, wie klein dieses Musikbusiness ist, dass irgendwie jeder irgendwie jeden kennt und schon mal was gemacht hat und zufällig früher sich dann mal und dann in sich wieder über den Weg läuft. Das ist so krass. Je häufiger ich diese Geschichten höre von verschiedenen Menschen, ist immer wieder, wie das alles zusammenhängt. Das ist echt unglaublich.
Ey, aber wenn man das Ding nimmt, was Chris gerade gesagt hat mit dem Durchhalten, so, ich meine auch die Frage, wie viele Menschen schaffen das auch wirklich, über Jahre halt irgendwie sich durchzuquälen, halt auch durch echt schwierige Zeiten, da wird dann irgendwann, ist es dann auch echt dünn oben, ne, wahrscheinlich.
Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass der Kreis aus Leuten da irgendwie dann eben einfach auch echt auf eine Art überschaubar ist. Wobei, wenn man denkt, man hat sie jetzt irgendwie alle getroffen und schon gesehen, dann stehst du dann doch wieder irgendwie eine Woche später vor einem und denkst, Alter, was bist du denn für ein krasser Typ, ey, warum habe ich denn von dir noch nie gehört? Also es gibt beide Momente einfach, aber ich find's ja auch gut. Ich find's total toll, dass man sich kennt und ja, streckenweise auch, also wie jetzt zum Beispiel bei dieser Band Dangerous, das ist eine Berliner Rockband mit einem neuseeländischen Sänger. Da gab es dann halt irgendwann die Idee so, okay, ich meine, wie verrückt ist denn das eigentlich, eine Rockplatte zu machen 2018, 19, wer interessiert sich für so eine Musik? Und es ist aber so geil, was die da machen, dass man das auch nicht machen konnte. Und dann hat man sich gefragt, okay, wie kann man denn da jetzt irgendwie so an dieses ganze Thema Gitarren und so irgendwie auch mal rangehen und einfach mal was anders machen als so Standard. Und dann fällt einem halt so jemand auf einmal ein, denkt man so, oh krass, ey, Dirk Berger ist einfach der krasseste Soundtüftler an der Gitarre, den man sich so vorstellen kann. Irgendwie, der oft mehr nach einem Synthi klingt als nach einer Gitarre zum Beispiel. Und dann kommt man da irgendwie dann wieder in Kontakt und freut sich, dass man halt all diese Menschen irgendwann mal irgendwie um sich herum hatte und das dann halt irgendwie auch abrufen kann. So, das ist echt super.
Chris, bevor wir dich in deinen verdienten Feierabend entlassen, es hören ja auch voll viele Leute zu, die jetzt quasi dich schon so ein bisschen aus dem Fark Marvin-Kontext irgendwie kennen. Magst du da ein bisschen was erzählen zum Thema Produktion? So auch zum Thema Sound. Ich bin da ja so ein bisschen raus, wenn es nicht gerade um Vocals oder Arrangements geht.
Da verraten wir ja schon alles.
Naja, wir können ja jetzt über...
Nein, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Es ist ja alles noch nicht fertig. Das heißt, da wird irgendwie ja natürlich auch immer noch irgendwie ganz viel passieren. Aber ich glaube, man kann vielleicht so viel sagen, dass nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass ihr ja jetzt auf einen Trio zusammengeschrumpft seid, reicht sich das so zu im Sinne der Soundfindung irgendwie dahin geht so ein bisschen die Hand, als dass wir gerade checken, wie die Band klingt, wenn man Bässe zum Beispiel vor allen Dingen aus der Synthi-Welt holt und nicht mehr so Rockband-mäßig aus dem E-Bass, wenn die Beats grundsätzlich so ein bisschen noch aus dem Hip-Hop irgendwie inspiriert und angetriggert werden, ja, ohne dass man halt irgendwie so den Band-Sound an sich irgendwie verlässt. Insgesamt kann man schon sagen, dass wir irgendwie da gerade so eine Melange kreieren, aus dem, was so vielleicht so die stürmischen, rockigen Sounds von euch irgendwie sind und dem, was der Hip-Hop vor allen Dingen ja in dir irgendwie so ist. Keine Ahnung, ob sich die Menschen darunter was vorstellen können da draußen, aber sie werden es ja zu hören bekommen.
Wenn du allein entscheiden könntest über das Schicksal von Fark Marvin, sowohl im Sound als auch in der ganzen Außenwirkung und allem, wie würde Fark Marvin für dich dann aussehen in Fertig?
Da muss ich jetzt mit Vergleichen kommen, das finde ich ganz schwierig. ich finde, dass Fark Marvin auf jeden Fall eine echt große Band ist, so insgesamt. Ich sehe da einen wirklich total magischen Entertainer, ja, um das alte Wort mal zu benutzen, irgendwie einen Typen, der rappen und singen kann und vor allen Dingen einfach mit ganz viel Raumfülltalent irgendwie auf einer Bühne steht und Leute halt in den Bann zieht. Und ich sehe und höre eine Band, die einfach unfassbar viel Druck hat, quasi den Druck, den man vielleicht so am ehesten aus dem Hip-Hop kennt, wenn man jetzt über Bässe redet, ja, und Punch und so. Aber das Stürmische und das Schäumende und das Aggressive halt aus der, ja, ich nenne es mal jetzt in Anführungsstrichen, Rockwelt irgendwie mitbringt. Also unterm Strich ist es keine Spartenband, das ist keine Underground-Band, sondern das ist auf jeden Fall schon großes Kino so insgesamt.
Das ist ja mega schön, ja. wenn man irgendwann, also das ist ja auch echt so der Traum, ne, da mal hinzukommen, dass man wirklich so, ey, man, ich spreche es jetzt einfach mal aus, aber wenn sowas wie Stadien möglich wäre, das wäre schon krass. Allein um es geschafft zu haben.
Ja, na klar. Ich meine, ey, es gibt so viele Dinge, die man einfach nicht beeinflussen kann. Ne? Wir können beeinflussen, wie er klingt, was es für Songs sind und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages braucht es dann auch immer noch so viel Glück und Wohlwollen, ja, von Leuten, die das da draußen hören und es dann halt eben teilen. Ja, darauf sind alle angewiesen, egal wie gut sie sind. Von Radioredakteuren, die sagen, ey, komm, wir geben der Band eine Chance und spielen das hier. Das kann man ganz wenig nur beeinflussen. Ich finde, dass wie ihr klingt und wie eure Songs sind und was ihr könnt und was ihr mitbringt, das ist alles da, als dass es irgendwie von vielen Menschen gemocht werden kann. Ich meine, du erzählst so viele Geschichten aus dem täglichen Leben, mit denen man sich so hart identifizieren kann. Das geht sicherlich nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen da draußen. Und
Chris, was ich am Erfolg so richtig geil finde, ist gar nicht irgendwie dieses Thema mit, wo man kann so stolz darauf sein, dass man Stadien füllt, sondern dass du echt morgens aufstehen kannst. Eigentlich das, was du ja auch hast. Du weißt, du stehst auf und du kannst einfach Musik machen. Es gibt keine, ja. Je erfolgreich du bist, desto geringer sind die Grenzen, die du hast, deine Vision umzusetzen. Wenn ich zum Beispiel will, dass ich irgendwie einen krassen Regisseur aus Hollywood einfliegen lasse, damit er mir meine Musikvideo-Idee umsetzt, dann kann ich das rein theoretisch einfach machen. Und das finde ich so mega geil. So, das ist so heftig.
Das stimmt. Dafür musst du es halt schaffen. Und ich glaube, dass ihr Jungs seid, die das hinkriegen können. Dafür musst du es halt schaffen, frei zu bleiben. Und das schaffen nicht alle so. Viele werden mit dem Erfolg gerade ganz am Anfang, wenn es irgendwie losgeht, auf einmal irgendwie total ängstlich und denken, sie müssen irgendwas erfüllen, damit der Erfolg irgendwie weitergeht oder anhält oder mehr wird. Und das ist, also für mich jedenfalls ist es einfach ein Riesenprinzip, einfach vor allen Dingen das zu machen, was das Herz einem sagt und dem Song zu folgen und zu fragen, okay, was braucht denn eigentlich der Song irgendwie? Und wenn es was ist, was gerade nicht en vogue ist, dann muss ich mich ganz doll fragen, ob ich en vogue eigentlich da reinbringen möchte, weil im Zweifelsfall vielleicht der Song einfach nicht mehr so groß ist, wie er sein könnte, weißt du? Würdest du jetzt Schlager schreiben, dann würde es echt ganz wenig bringen, wenn man da jetzt irgendwie ein Hip-Hop-Beat irgendwie produziert, dann ist es halt einfach Schlager, was du machst, ne? So.
Vielleicht schreibe ich ja sogar Schlager.
Vielleicht schreibst du ja sogar Schlager.
Parallel gerade die ganze Zeit eigentlich. Wenn dein, das wäre für mich die letzte Frage. Daniel hat auch auf jeden Fall noch das Recht auf eine letzte Frage. Aber meine letzte Frage wäre an dich. Wenn dein Sohn sich jetzt entscheidet, Papa, ich möchte Musiker werden. Was wäre, und du dürftest ihm nur einen Tipp mit auf den Weg geben. Was wäre dieser Tipp?
Also erstmal würde ich denken, ach du Scheiße. Ich würde ihm sagen, zieh's durch. Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Also wenn ich nur einen Tipp geben kann, dann würde ich ihm sagen, Alter, okay, zieh's durch.
Chris Falk, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du mit uns gemeinsam diesen wunderbaren Sound schmiedest und die Vision und alles. Und wir sind unfassbar dankbar, dich zu haben und dass du in unserem Podcast warst. Dafür sind wir dir auch sehr dankbar.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Und wir wünschen dir einen ganz schönen Abend, Diggi.
Jungs, Alter, danke für die Blumen und ich kann das tatsächlich echt nur erwidern. Es ist mir ein riesengroßes Fest, mit euch diese Musik machen zu dürfen. Ist ganz genau so. Also, vice versa.
Wenn ihr da draußen noch Fragen an Chris habt, dann schickt die uns gerne und wir leiten die gerne weiter. Chris, bis bald.
Bis bald, Jungs. Es war mir ein Fest. Haut rein.
Yeah.
Tschüss.
Schickt die gerne weiter. Chris, bis bald.